Ich muss mich immer ein bisschen warm reden. Wir haben was erlebt. Wir haben Großes erlebt. Wir waren in den letzten 10 Tagen auf der Zeltstadt. Also wir sind jetzt schon eine Woche zurück, aber davor. Einige von uns hatten sich aufgemacht und tun das seit Jahren immer wieder, eine Zeit zu nehmen auf dem Berg. Ich habe ein paar Fotos einfach, bis meine Stimme sich warm hat. Franz zeigt mal so ein bisschen, dass er einen Eindruck hat, was Zeltstadt für uns bedeutet. Genau. Also, wir sind auf 750 Meter hoch, auf einem Hochplateau und es ist da oben nichts außer Natur und jetzt die Zeltstadt. Genau. Kannst du mal weitermachen? Genau so sieht es aus. Also in diesem Jahr waren wir 900 Leute, die sich da oben getroffen haben. Wir haben auch schon Jahre mit 2000 erlebt, gell? Man teilt sich so in Dörfer ein, man baut die Wagenburgen aus den Wohnwägen und teilt Gemeinschaft und hat ganz viele gute Zeiten miteinander. Es geht morgens los mit 7.15 Uhr Mitarbeiter, Lobpreis und Andacht, bis nachts um 23:30 Uhr, durchweg. 24 Stunden Gebet kann man auch noch, die jetzt nachts noch nicht versorgt sind. Also es gibt im Großzelt Lobpreis und Andachten und später gibt es Seminare über den Tag, wo man sich einfach auch nach dem, was einem auf dem Herzen liegt, weiterbilden kann, sage ich mal, wirkliche Weiterbildung in geistlichen Dingen. Unsere Kinder sind super betreut in altersgerechten Gruppen morgens und abends. Die Nachmittagen haben wir Zeit, um Gemeinschaft zu nutzen und die Zeit da auf der Nordalp einfach mit Wandern zu verbringen oder ein Eis essen. Wir sind super gut versorgt, man muss überhaupt nicht runter, man darf wirklich 10 Tage weg von der Welt sein, da oben auf dem Berg. Und am Abend hat es wieder eine Gemeinschaftszeit im Großzelt mit einer Stunde Lobpreis und sehr langen Abenden in Gemeinschaft, genau. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann im Dorf dann noch bei einem Gläsle Wein zusammensitzen und genau. Und die aber ein bisschen ruhiger haben wollen, die dürfen auch in ihrem Zelt oder Wohnwagen sein und das wird über Radio übertragen, also man ist immer angeschlossen. So, das ist Zeltstadt. Und wie ihr seht, Andi hat das Zeltstadt-T-Shirt, ihr könnt von hinten alle lesen. Danke, super. Komm her aufs Wasser. Und ich habe gedacht, dieses Thema ist passender gar nicht als, kann gar nicht passender sein als heute Morgen. Und wir schauen uns gemeinsam diese Bibelstelle an, die dort jeden Morgen mit einem anderen bekannten Bibellehrer durchgegangen ist. Leider habe ich nicht eine davon erlebt, weil ich dann immer schon im Seminar war. Sandra und wir waren zusammen dieses Jahr. Genau, wir hören das dann nach. Also ich konnte jetzt nicht abkupfern, ich muss mit euch zusammen überlegen. Und ich glaube, Gott führt uns durch. Genau. Ich bete zuerst. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du auch durch mich sprechen kannst. Und ich bete, dass du das sagst und das, was heute Morgen wichtig ist. Danke, dass jeder einen Satz mitnehmen darf, Herr, der sie ihm weiterbringt auf dem Weg zu dir. Danke dafür. Danke, Heiliger Geist, dass du unter uns bist und dass du uns wirkst, unter uns wirkst und dass du es bist, der Einzelunterricht erteilt. Danke dafür. Amen. Ich lese mal die Stelle, Matthäus 14. Die Jünger hatten gerade richtig was erlebt, so wie wir auf der Zeltstadt mit 900 Leuten. Die Jünger waren unterwegs mit Jesus und er hatte gerade 5000 Mann satt gemacht. Also das Bild, was der Dieter gesagt hat, ich gedacht, das passt super. Also welches Erstaunen muss da sein, dass die 5000 Mann plus Frauen und Kinder satt gemacht haben. Gell? Und jetzt direkt im Anschluss, als sie damit fertig sind, sagt Jesus, jetzt steigt ihr mal ins Boot. Und da lese ich jetzt, okay? Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und ans andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Krasse Stelle, gell? Also die haben gerade voll was erlebt und fahren mit dem Boot zurück. Und Jesus zieht sich erstmal in die Berge zurück zum Beten. Und da habe ich gedacht, warum macht er das? Weil er wahrscheinlich genauso staunen wird über das, was Gott getan hat. Da braucht genauso dieses, das muss ich erstmal verdauen, diesen Rückzug, um da das zu begreifen. Ich glaube, uns tut es manchmal auch gut, immer wenn wir was erlebt haben, zurück ins Gebet zu gehen oder in die Stille, um das zu verdauen. Das brauchen wir ganz dringend. Das dürfen wir daraus auch lernen. Wenn Jesus das macht, dürfen wir auch immer Zeit des Rückzuges nehmen. Und er blieb so lange, dass es Nacht wurde. Aber scheinbar ist das Jesus, also ist das Jesus nicht wichtig, dass es Nacht ist. Und ihnen dachte ich, das ist gut, weil wir haben oft so Nächte, in denen wir uns fürchten. Oder unser Tag fühlt sich so dunkel an, dass man uns fürchtet. Und Jesus ist dennoch wach und präsent und kommt mitten in der Nacht, als dieser furchtbare Sturm da draußen auf dem See tobt. In anderen Übersetzungen steht, dass das Boot kaum steuerbar war oder dass sie kaum Kurs halten konnten. Und ich denke, so geht es uns. Wenn wir Jesus nicht im Boot haben, da fällt es uns schwer, Kurs zu halten. Und ich habe mich gefragt, was ist es, was mir hilft, Kurs zu halten in den Stürmen meines Lebens? Und ich kann immer nur wieder auf die Bibel kommen. Das Brot des Lebens. Wir haben es auch auf der Zeltstelle davon. Ich hatte zufälligerweise eine Brottüte und auf der stand dann auch noch drauf Daily Bread, wie das tägliche Brot. Und so wie das tägliche Brot unseren Leib speist, so tut unsere Bibel und das Studium der Bibel und das Wort da drin, tut uns unseren Geist stärken und uns speisen. Und wir haben Kraft auch in diesen Zeiten, wo es stürmisch kommt. Gell? Wir hatten das Thema mit dem Brot auf der Zeltstadt auch in unserem Seminar. Und ich wurde an diese Low-Carb-Ernährung erinnert. Es gibt jetzt so Ernährungsströme, wo man kein Brot mehr isst. Und wenn wir das aufs Geistliche mal übertragen, wenn du denkst, du kommst irgendwo an, ohne das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, also ich glaube, dass es eine Fehlernährung ist, wie hier auf der Erde, sich fehl zu ernähren, und dass man nicht an das Ziel kommt, dass einfach die Kraft nicht reicht, die da drinnen ist. Genau. Das war die Ermahnung, jetzt die Ermutigung. Die Ermutigung kommt immer dazu. Und ich finde es so kostbar, was für gutes, leckeres Brot da drin ist. Es ist nicht nur Vollkornbrot und schwere Kost. Nee, es sind auch so viele gute Worte und Jubel und Psalmen und Dank und Freude und Geschichten, die richtig gut ausgehen und die von seiner Gnade künden und wo ich immer nur wieder Mut machen kann. Nimm das, kost es, ess dich richtig satt, es macht nicht dick, es hilft der Figur. Genau. Die Jünger sind immer noch im Sturm unterwegs. In den frühen Morgenstunden kommt Jesus zu ihnen. In den frühen Morgenstunden heißt für mich, dass es richtig finster ist, dass sie schon lange gebangt haben, dass sie total übermüdet sind, dass sie keinen Nachtschlaf hatten, dass sie ausgezehrt sind und jetzt endlich kommt Hilfe. In der dunkelsten Stelle der Zeit kommt Hilfe. Aber Jesus, also ich glaube, sie sind auch echt mit dem Nerven am Ende, denn wenn sie Jesus übers Wasser gehen sehen, und sowas haben sie auch noch nicht erlebt, fangen sie an zu schreien, weil sie denken, wow, da kommt ein Gespenst. Kann man auch verstehen, gell? Das sind auch oft die Täuschungen. Ich glaube, wenn unsere Nerven blank liegen, dann täuschen wir uns ganz oft. Also mir geht es oft beim Autofahren so, dass ich losschreie und wir sind noch gar nicht im Graben. Aber in 100 Metern hätte ich gemeint, dass die Kurve jetzt... Und dann merke ich einfach meine... Franz lacht. Meine Mitfahrer sind dann immer sehr begeistert und ich merke, meine Nerven liegen einfach blank. Es ist besser, wenn ich hinten sitze und eine Sonnenbrille auf habe und aus dem Fenster schaue. Genau. Aber wenn unsere Nerven blank sind, dann erliegen wir ganz oft der Täuschung. Und so geht es den Jüngern aus. Sie sind ganz nah an der Täuschung und haben Angst, dass es ein Gespenst ist, dass es jetzt noch schlimmer kommt. Aber Jesus spricht sie sofort an, da lässt er nicht lang. Er tut ganz sofort ihnen antworten und ist er für sie da und sagt, hey, tröstet sie, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin's doch nur, ich komme doch zu euch. Oh, das muss so ein Aufatmen gegeben haben, gell? Das muss richtig, gut getan haben.
Und dann kommt jetzt Petrus. Also der ist ja echt der coolste Typ von allen, finde ich, von seinem Charakter und von seinem...
Jetzt will ich mal los. Und also in dem muss was schlummern. Das kann ich leider nicht entschlüsseln.
Ich habe versucht, das zu analysieren und habe gedacht, was treibt diesen Kerl so an? Aber ich glaube, dass es einfach Sehnsucht ist. Sehnsucht nach diesem Jesus.
Und er sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Mal ehrlich, wie verrückt ist das denn? Also, wenn du das bist, lass mich auf dem Wasser laufen zu dir. So eine Sehnsucht, so eine Hingabe, so ein Drängen hat er. Aber ich glaube, also Jesus fordert ihn nicht zuerst auf, komm raus, sondern es geht von dem Petrus aus. Und diese Sehnsucht, Jesus zu begegnen, der muss ein Feuer drunter bringen und eine Leidenschaft, die ich mir ganz oft wünsche, die ich mir echt wünsche. Und gleichzeitig ist aber da drin auch ein großes Vertrauen, dass er diesen Jesus kennt und vor allen Dingen, dass er seine Stimme kennt. Wenn Jesus in diesem, stellt euch mal diesen Sturm vor und Jesus kommt ihm da entgegen und er hört diese Stimme und dann scheint er ja sofort zu reagieren und sagt, wenn du das wirklich bist, dann will ich zu dir kommen. Ja, also er scheint ihn zu kennen. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch total wichtig, dass wir Gottes Stimme kennen. Dass wir wissen, wie er spricht, dass wir wissen auch, wie sich das anfühlt, wenn er zu uns spricht. Und jetzt möchte ich den Andi bitten, der hat nämlich auf Zeltstadt ein Seminar in diese Richtung besucht, seine Eindrücke dazu zu sagen, wie es ist, Gottes Stimme zu hören.
Ja, also das Thema Gottes Stimme hören, das bewegt mich schon seit längerem, seit mehreren Monaten. Und daher war es eigentlich... Sie nicht, dass ich das Seminar besuche. Ich höre zwar Gottes Stimme in viele Bereiche, gerade zum Beispiel aus Gottes Wort oder wenn ich im Gebet bin oder gerade auch im Lobpreis oder so, da ist mir das präsent, aber einfach so im Alltag, da höre ich sie einfach manchmal nicht. Und zwar einfach, weil so viel um uns rum einfach alles überstülpt sozusagen. Also viele Nachrichten, viele Tagesschau-Angucker oder irgendwelche Newsletter, soziale Medien, die lenken dann einfach ab von dem ganzen Thema. Und daher war mir es wichtig, einfach Gottes Stimme auch im Alltag zu hören, weil ich glaube, Gott will uns wirklich auch im Alltag begegnen. Er will wirklich Beziehung mit uns haben, zu jeder Zeit, nicht nur, wenn wir gerade in der Stille sind, sondern wirklich auch im Alltag. Und ich habe mir jetzt einfach von dem Seminar ein bisschen paar Tipps erhofft, wie ich praktisch dann im Alltag schneller sozusagen Gottes Stimme höre. Und es war recht gut. Also, so wie Peggy ja gesagt hat, Zeltstadt, das ist wirklich schon ein bisschen so eine Art heiliger Rahmen. Also, ich vergleiche es eigentlich immer wie so eine Glucke. Man sitzt halt 10 Tage so unter Gottes Herrschaft sozusagen. Und man merkt einfach, man ist ja einfach abgeschnitten von der Welt ein bisschen. Es dauert zwar bei mir relativ lang, bis ich dann so zur Ruhe kommen, also es braucht bei mir mindestens 5 Tage oder so, aber dann merke ich wirklich, okay, jetzt bin ich unten, jetzt kann ich einfach auch das genießen, kann einfach mehr mich mit Gott beschäftigen. Und das Gute bei dem Seminar ist, dass es da auch immer Praxisteile gibt, also es gibt immer bloß eine kleine Theorie und dann gibt es im Praxisteil und bei Gottes Stimme höre, ist es halt oft so, dass man praktisch einfach seinen Stuhl schnappt und im Wald sitzt oder mittel auf die Wiese irgendwo hin und hat dann praktisch wirklich Zeit mit Gott. Und deshalb war halt zum einen auch relativ gut für mich, das mal wieder so zu machen, weil in der Zeltstadt, da hat man einfach nichts anderes vor. Also man macht einfach nur das. Und das ist das Schöne. Ja, und jetzt, wie kann ich das im Alltag auch machen? Ich kann natürlich jetzt im Geschäft hergehen und meinen Stuhl schnappen und irgendwo auf die Wiese sitzen. Und ist ein bisschen schwierig. Aber es ist einfach so, man kann trotzdem kurz einfach Gedanken sich sammeln, so zum Beispiel bei, wenn man eine Besprechung hat oder so, vor einer Besprechung ist und dann einfach sagt, okay Gott, jetzt komm du, hilf du mir. Früher bin ich immer in die Besprechung, nein, ohne sozusagen an Gott zu denken oder wenn zu beten oder so, einfach so kurze Impulse. Was mir auch zum Beispiel sehr geholfen hat, das ist der Tipp, dass ich immer was zum Schreiben bei mir habe. Also es ist oft so, dass ich, wenn ich zur Ruhe komme, dass mir dann zuerst Gedanken kommen, oh, du musst da noch einkaufen, du musst das noch reparieren. Und die Gedanken kann ich zwar probieren, sozusagen vor dem inneren Auge wegzuschieben, aber das gelingt nicht immer, weil du ganz genau weißt, sie sind ja nur da, ich muss es nur erledigen. Und dann ist es einfach gut, solche Sachen aufzuschreiben und da gelingt es viel besser, dass man das einfach wegschieben kann, weil man weiß, es kann nicht vergessen sein. Warte, ich habe es ja noch aufgeschrieben. Also solche Tipps waren da sehr hilfreich für mich und gab noch viele andere. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach immer damit rechnen, dass Gott redet, auch durch die Schöpfung, durch die Natur, durch andere Menschen. Es gibt so viele Wege. Gott ist so erfinderisch und er kann so, man muss halt einfach quasi seine Antenne auf Empfang haben. Das ist halt das Wichtige.
Danke, Andi, vielen Dank. Manchmal spricht Gott auch ganz praktisch, richtig so wie so ein Gedanken. Und so ist es uns gegangen, so sind wir überhaupt auf Zeltstadt gekommen. Eine Freundin ist vor Jahren zu uns gekommen und hat gesagt, sie ist angefragt worden für Mitarbeit in einem Seminar und sagt, kannst du mal hören im Gebet, ob das mein Platz ist? Und wie wir anfangen zu beten, höre ich, Peggy, das ist dein Job. Jetzt sagst du das aber nicht deiner besten Freundin. Gell? Also habe ich erst mal gesagt, nichts gehört. Nach einer Woche kam die Freundin wieder und sagt, du, ach, ich wollte dir sagen, mit diesem Zeltstadt-Ding, da bin ich durch. Also das ist nicht mein Platz, aber ich habe den Eindruck, das ist dein Job. Und da habe ich gesagt, genau das habe ich gehört. Also ich glaube, auch dieses echt ausprobieren und sagen, komm, beten wir doch zusammen. Christina braucht eine neue Wohnung. Beten wir doch zusammen. Wo wird der nächste Ort sein? Ist es wieder Bodelshausen oder soll es Wilmending sein? Keine Ahnung. Aber frag mal doch zusammen. Gott spricht das in Gott, der spricht. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht fürchten vor seiner Stimme, so wie die Jünger sich nicht gefürchtet haben. Aber wir dürfen ihm vertrauen, wenn er spricht, dass er uns gut führt. Ich habe ein Bild, das haben wir, Franz, kannst du mal bitte das Bild, deswegen haben wir es versucht, ein bisschen dunkel zu machen. Man kann es nicht so sehr gut erkennen. Hier, wahrscheinlich muss man nachher ein bisschen später mal vorkommen und uns hier anschauen. Wir haben es in Frankreich mal in einer Kirche gefunden, in einem kleinen Fischerdörfchen und es hat mich total berührt, weil ich gedacht habe, gerade die Fischer, die wissen, wie es ist, wenn sie mit dem Boot draußen sind und im Sturm und sie gehen über Bord und Jesus kommt und er kann ihn da rausziehen. Wunderbar. Der Petrus sinkt erst, als er anfängt, auf die Wellen zu schauen. Er tut nicht sofort sinken. Und es soll jetzt auch überhaupt kein Aufruf sein, mal geschwind dein Boot zu zerhacken oder einfach auszusteigen und zu sagen, jetzt Jesus, trägt mich doch. Also ich glaube, Jesus hat ihn ja aufgefordert. Es ist ja in einem Dialog entstanden, dass er überhaupt da rausgegangen ist. Aber er kümmert sich auch drum. Jesus lässt ihn nicht, er tut ihn sofort. Wie er sagt, hilf mir, Herr, da streckt Jesus sofort die Hand aus. Und erst dann sagt er, hast du so wenig Glauben. Da steht nicht in der Sache, hast du jetzt so wenig Glauben? Nee, Jesus hat sofort die Hand da und zieht ihn heraus.
So steht es in meiner Bibel. Und das finde ich interessant. Also Jesus hilft zuerst, ehe er ihn fragt. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein, hast du zu wenig Glauben, sondern dass es eher so ein nettes, väterliches ist. Na, mein Freund, so, eher so ein aufhelfendes. Ihr wisst es, aber da glaube ich, dürfen wir ganz neu Gottes Stimme hören lernen. Es sind nicht, Gott spricht nicht immer wie unsere autoritären Väter, sondern ich glaube, er ist ein guter Hirte. Er spricht wie ein guter Hirte zu uns. Glaube und Vertrauen gehören zusammen, das dürfen wir heute wissen. Jesus stieg mit den Jungs ins Boot, er nimmt den Petrus mit zurück zu den anderen. Und es müssen auch nicht alle gleichzeitig aus dem Boot aussteigen, es ist nur der Petrus. Und ich finde es gut, dass wir auch immer welche haben dürfen, die in den Zeiten, wo unsere Stürme sind, dass die stabil und sicher stehen, dass die einen festen Halt haben, dass sie für uns beten, dass sie mit uns bangen und dass sie auch mit uns hoffen. Genau. Jetzt steigen sie wieder zurück in das Boot zu den Jüngern und sofort ist Ruhe da. Wenn Jesus in dein Lebensboot kommt, ist zumindest für den ersten Moment Ruhe. Alle die Jünger erkennen daraufhin, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und ich glaube, uns geht es genauso. Wenn wir Jesus erfahren haben in den Stürmen unseres Lebens, gell, dann erkennen wir, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und das führt mich einfach nur dahin, dass ich sage, was möchte ich aus der Stelle lernen? Ich erkenne im ersten Schritt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und im zweiten nehme ich das als mein persönliches Opfer an, immer wieder neu und sage, Jesus, du bist der Herr und der Heiland über meinem Leben. Du bist der, mein Lebensboot führt und es übergebe ich dir. Du darfst der Kapitän in meinem Schiff sein. Und im vierten Schritt teile ich mein Leben mit ihm. Ich teile meine Zeit, meine Ressourcen, meine Ideen, meine Kraft teile ich mit ihm. Genau. Weil unser Auftrag ist, Jesus sagt, das größte Gebot an uns ist, dass wir ihn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit allem in uns lieben und dienen und ehren sollen. Genau. Und das möchte ich. Ich möchte Jesus mit meinem Leben ehren. Amen.